Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Diese Kompromisslosigkeit wird wohl nirgendwo so leidenschaftlich praktiziert wie im Nahen Osten. Jahrzehntelanger Hass, jahrzehntelanges Elend haben daran nichts geändert. Eine Lösung scheint unendlich weit weg. Die Wohlmeinenden sind verzweifelt, die Extremisten triumphieren. Bestandsaufnahme die nächste. Krieg in Nahost, keine Chance auf Waffenruhe. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Antonia Yamin ist bei uns, deutsch-israelische Journalistin und Deutschlands Korrespondentin des israelischen Privatsenders Keshet 12 News. Volker Beck, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Bündnisgrünen in unterschiedlichen Funktionen und jetzt Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft. Riad Osman ist hier, Nahostreferent im Berliner Büro der Hilfsorganisation Medico International und Botschafter außer Diensten Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orientinstituts. Und Sie waren von 2012 bis 2013 EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten. Herr Reinicke, aus der Waffenruhe zu Beginn des Ramadan in Gazastreifen ist nichts geworden. Woran sind denn die Bemühungen Ihrer Meinung nach gescheitert?
Also im Nahen Osten und gerade in diesem Konflikt gilt eigentlich immer eine ganz banale Regel, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Das gilt natürlich auch umgekehrt so. Also wo kein Wille ist, findet man auch keinen Weg. Es gab ja Verhandlungen, es gibt Verhandlungen zu einer Waffenruhe. Aber ich glaube, die Positionen liegen doch sehr weit auseinander in der Form, dass die israelische Regierung Netanyahu sagt, wir werden auf jeden Fall militärisch weiterkämpfen, bis wir Hamas zerstört haben. Die Frage, ob das möglich ist oder nicht, lasse ich jetzt mal beiseite. Und im Gegenzug, die Hamas sagt, ja, wir sind bereit zu einer Waffenruhe, wenn es eine dauerhafte Einstellung von Waffenstillstand gibt. Ich glaube, diese Brücke oder dieser Graben ist schwer zu überbrücken, was gerade jetzt im Augenblick, wo wir in den Ramadan kommen, eine hochemotionale Situation besonders gefährlich ist. Das geht ja weit über den Konflikt hinaus. Das geht zu den Houthis, das geht in den Libanon hinein. Also wir haben dadurch eine explosive Stimmung, die hier noch einmal verstärkt wird.
Wobei die Hamas ja auch den vollständigen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen eigentlich als Voraussetzung fordert. Herr Beck, die Kritik an der israelischen Militäroperation, die nimmt angesichts der humanitären Notlage in Gaza ständig zu. Sie kommt auch aus befreundeten Staaten wie Deutschland und den USA. Die Rufe nach einer Waffenruhe werden immer lauter. Wie bewerten Sie denn diese Forderungen nach einer Waffenruhe? Und reagiert Netanyahu da auch angemessen?
Also ich meine, die Militäroperation hat nur Sinn, wenn am Ende die Kampfunfähigkeit der Hamas-Strukturen im Gazastreifen steht. Die Hamas hat erklärt nach dem 7.10., dass sie jederzeit den 7.10. wiederholen will. Also weiter solche Massaker, wenn sie dazu in der Lage ist, veranstalten wird. Und es ist die Aufgabe der israelischen Regierung, die eigene Bevölkerung vor dieser Gefährdung zu schützen. Und deshalb gibt es keine Alternative dazu, als im Gazastreifen dafür zu sorgen, dass die militärischen Fähigkeiten der Hamas genommen werden, und zwar vom Norden bis zum Süden. Trotzdem wäre es sinnvoll, wir kämen jetzt zu einer humanitären Waffenpause. Und da muss aber klar sein, Waffenpause gegen die Freilassung der Geiseln. Das ist die Vorbedingung und das ist auch kein hoher Preis, den man da von der Hamas fordert. Sie hat ja nicht irgendwie Gefangene gemacht, vom Feind das Militär gefangen genommen. Sie hat einfach unschuldige Zivilisten verschleppt in den Gazastreifen. Wie viele davon überhaupt noch leben, wissen wir gar nicht. Und wenn die Hamas hier etwas erreichen will, das will sie aber offensichtlich gar nicht, dann kann sie mit dem Angebot der Freilassung der Geiseln, dafür wird sie zusätzlich noch die Freilassung von gefangenen Terroristen von den Israelis fordern und auch am Ende bekommen, wenn sie das will. Dann kann sie diesen Weg gehen. Aber wir hören ja von der Hamas, dass sie den Ramadan nutzen will. Das ist eine emotionale und sehr religiös aufgeladene Zeit in der muslimischen Welt. Nutzen will, um noch mal richtig loszulegen und zu eskalieren. Und wir sehen gleichzeitig, wenn man auf die humanitäre Situation im Gazastreifen sieht, gestern gab es eine Meldung, dass Hamas-nahe News-Outlets Menschen bedrohen, die den Israelis bei der Absicherung der humanitären Versorgung helfen wollen. Und daran sieht man, es gibt ein Interesse an Eskalation, an mehr Toten in der Zivilbevölkerung im Gaza von Seiten der Hamas. Und das macht es so schwierig, und da hat der Botschafter völlig recht, da gibt es offensichtlich keinen Willen auf eine Einigung. Deshalb wird der Weg nicht gefunden, weil es eigentlich ganz offensichtlich, was man auf den Tisch legen muss, um zu einem Ergebnis zu kommen. Jetzt
konstatieren wir also, zwischen der israelischen Armee und den Hamas-Terroristen sind eben Zivilisten, und zwar sowohl die Geiseln als auch die Menschen, die im Gazastreifen leben, Herr Osman. Mit diesem Beharren auf der Forderung nach vollständigem Abzug der israelischen Armee hat die Hamas jetzt dieses Abkommen auf ihrer Seite verhindert. Es sind noch über 100 Geiseln, soweit wir es wissen, in der Gewalt der Hamas. Was heißt das jetzt für die Zivilbevölkerung in Gaza, dass es zu diesem Waffenstillstand oder zu dieser Waffenruhe, was es ja zunächst mal ist, gar nicht kommen wird? Was bedeutet das für diese Menschen, und zwar sowohl für die Zivilbevölkerung, die palästinensische, als auch für die Geiseln?
Ja, ich fange mal bei den Geiseln an. Von denen denke ich auch, die Hamas tatsächlich zumindest zum Teil gar nicht weiß, wo die verstreut sind. Zumindest hat sich das ja so dargestellt in der Forderung der Hamas, dass sie mehr Zeit brauche, um die Geiseln zu lokalisieren. Aber das Hauptaugenmerk sollte auch gegenüber, ich richte jetzt als humanitäre Organisation das Hauptaugenmerk erstmal auf die palästinensische Zivilbevölkerung, dass die Geiseln freigelassen werden müssen, das ist völlig klar, und zwar bedingungslos. Da wäre ich tatsächlich auch bei Herrn Beck, weil die Entführung selbst war ja alleine schon ein Kriegsverbrechen. Was die palästinensische Bevölkerung angeht, haben wir gesehen, dass in den letzten Monaten eine wahnsinnige Zunahme der Ernährungsunsicherheit stattgefunden hat. Wir haben jetzt im Norden Gazas 15,6% der unter Zweijährigen, die an akuter Unterernährung leiden. Das ist wohlgemerkt im Gebiet, für das die israelische Armee seit mittlerweile auch Monaten die vollständige Kontrolle reklamiert. Und da müsste übrigens ebenfalls bedingungslos die humanitäre Hilfe zugelassen werden, so wie das internationale Recht gebietet.
Frau Yamin, die Terrororganisation Islamischer Dschihad, das ist ja die zweite große Organisation im Gazastreifen, die hat jetzt aufgerufen, den Ramadan zu einem Monat des Terrors zu machen, haben wir gerade schon gehört. Flutwelle des Terrors, da unter diesem Begriff lief ja dieses Massaker am 7. Oktober. Wie groß ist denn in Israel die Sorge vor weiteren Attacken und solchen Terrorangriffen während des Ramadans, und wie versucht sich Israel da zu schützen?
Also die Sorge ist natürlich sehr groß, weil Israel ja auch in den letzten Wochen wirklich alles versucht hat, damit ein Waffenstillstand oder eine Waffenruhe zustande kommt. Israel war auch bereit, sehr viel dafür zu geben, auch richtig schwere Terroristen aus dem Gefängnis freizulassen. Und natürlich gibt es jetzt die Sorge, weil Hamas und der Dschihad versuchen ja alles. Die werden versuchen zu eskalieren, die werden den Ramadan nutzen. Und die Angst ist halt, dass wenn es noch Fronten gibt, also wenn es in Juda und Samaria passiert, wenn es in Jerusalem passiert, wenn dann vielleicht auch noch die Hisbollah im Libanon noch mehr zuschlägt, dass wir dann da einen Totalkrieg haben. Und die Wahrheit ist ja, dass dieser Krieg morgen zu Ende sein kann, wenn wir unsere Leute, unsere Männer, Frauen und Kinder zurückbekommen. Hamas kann es machen. Hamas kann morgen unsere Menschen zurückgeben und dieser Krieg wäre zu Ende.
Die Frage ist, ob er dann nicht woanders ausbricht. Westjordanland haben Sie schon genannt, ist ja auch ein Pulverfass.
Aber das wäre eine entscheidende Frage. Also das habe ich bisher nicht so gehört, aber das finde ich sehr gut, dass Sie das gesagt haben. Wenn nach der Rückgabe der Geiseln der Krieg aufhören würde, wäre das ja ein großer Punkt. Denn bisher war mein Verständnis immer so, dass auch Netanyahu angekündigt hat, wir sind gerne bereit zu einer Waffenruhe, aber für einen bestimmten Zeitraum danach kämpfen wir weiter. Und das ist ja das Dilemma, denn man kann das gut finden oder nicht gut finden, aber die Hamas-Leute sagen natürlich, naja, solange wir bedroht sind, haben wir also die Geiseln und wenn wir untergehen, dann sollen die mit untergehen. Das ist ein furchtbares, zynisches Spiel, aber so ist es. Wenn man aber sagt, tatsächlich, wir hören danach auf zu kämpfen, dann kommen wir in eine neue Situation ein, was ich sehr gut fände.
Ich denke ja, dass im Endeffekt, wenn wir unsere Geiseln zurückbekommen, wenn wir unsere Menschen zurückbekommen, dann hat Netanyahu und die israelische Regierung von vornherein weniger, also die Welt wird es sowieso nicht mehr zulassen, den Krieg so zu führen, wie er jetzt geführt wird. Und das, dass die Hamas trotzdem besiegt werden muss, das ja. Aber ich gehe 100% davon aus, dass wenn wir unsere Menschen zurückbekämen, dass wir den Krieg, so wie er jetzt gestalten ist, nicht mehr sehen können.
Aber es ist ja ein weiterer Zynismus, dass die Geiseln für die Hamas nur so lange von Wert sind, wo sie a. am Leben sind und b. In ihrer Gewalt. Insofern ist die Frage, wie lässt sich das eigentlich dann auflösen, dieses Problem?
Das ist auch insofern ein schweres Dilemma, wenn das einreißt, dass man sagt, ich muss nur unschuldige Geiseln nehmen, denn ich mache ein Massaker, ich greife an, nehme mir Geiseln und dann kaufe ich mir sozusagen die Straflosigkeit für mein Tun hinterher, indem ich über die Rückgabe aller oder eines Teils der Geiseln verhandle. Und das ist auch das Dilemma, deshalb sehe ich das auch nicht, dass am Ende eines Deals jetzt zwangsläufig die Einstellung aller Kampfhandlungen steht. Israel wird darauf dringen, die Hamas da im Süden auch noch kampfunfähig zu machen. Und man ist auch im Norden noch nicht durch mit der Auflösung dieser Tunnelproblematik. Das ist ja mehr als die Metro in Paris, was wir da vorfinden. Und wenn man nicht will, dass das sozusagen die Keimzelle einer neuen militärischen Infrastruktur ist, muss man das ausschalten. Und deshalb ist die Operation noch nicht zu Ende. Aber man könnte natürlich, wenn die Hamas bereit wäre zu sagen, okay, wir wollen diesen Krieg beenden, könnte man der Hamas und ihren Kämpfern einen Abzug ins Ausland garantieren und sagen, okay, wenn ihr kapituliert, ihr gebt die Waffen ab, wir lassen euch ziehen und ihr gebt die militärische Bedrohung Israels aus dem Gazastreifen damit auf. Da gäbe es ein Fenster für eine Lösung. Das muss bloß gewollt sein. Das muss am Ende auch von Katar gewollt sein, dass die Kräfte, die hinter der Hamas stehen, die sie finanzieren und militärisch unterstützt haben, sagen, das ist eine Lösung, die wir wollen. Ist die Frage, wollen die überhaupt eine Lösung?
Katar jetzt, ob Katar tatsächlich dieses Durchsetzungsvermögen hat, wäre in einem Fall Osman.
Das Angebot liegt ja so aber gar nicht auf dem Tisch. Genau. Die Amerikaner und Israel haben in Ägypten ältere Angebote recycelt, von der die Hamas von vornherein gesagt hatte, über eine sechswöchige Waffen- oder Feuerpause müssen wir nicht verhandeln. Das ist zu wenig. Und ich würde auch sagen, und das, wie gesagt, die Ziele der Hamas, die sind für mich zweitrangig. Mir geht es da tatsächlich eher um die Bevölkerung und auch um die Geiseln. Wenn das so weitergeht wie bisher, dann gucken wir uns an, dass die Todesrate in Gaza eben weiter ansteigt.
Aber es ginge ja nicht so weiter.
Das sagen Sie hypothetisch, aber was bedeutet denn der Seekorridor potenziell? Der Seekorridor bedeutet, dass die IDF vielleicht dann eben doch den Philadelphia-Korridor an der ägyptischen Grenze übernehmen kann, weil die humanitäre Versorgung nicht mehr aus Ägypten erfolgen muss, sondern mit US-amerikanischer und eben auch mittlerweile, wie es aus bundesdeutscher Unterstützung.
Israelische Kontrolle dieser Zug. Ich habe eine Bitte, da kommen jetzt verschiedene Aspekte da rein. Vielleicht sollten wir zunächst mal über den militärischen Aspekt, die Bekämpfung der Hamas, die Aussicht auf ein Ende der Waffenruhe und danach zurück zu dem humanitären Aspekt gehen, zu dem ja auch die Versorgung nicht nur über Land, sondern auch über See und per Luft angeht. US-Präsident Joe Biden hat ja Netanyahu ins Stammbuch geschrieben, dass die Kriegsführung, die Israel gerade betreibt, Israel mehr schade, als sie Israel helfe. Ist das so?
Ich bin kein großer Fan von Premierminister Netanyahu. Und ich denke, dass viele Entscheidungen, die der Premierminister trifft, auch gegen das ist, was viele Israelis wollen. Was ich doch sagen kann, ist, dass die Israelis wollten diesen Krieg nicht. Und das muss man sich klar machen. Die Israelis wollten Frieden. Die Israelis wollten den 7. Oktober nicht. Wir wollten nicht massakriert werden. Wir wollten nicht, dass unsere Frauen und Mädchen vergewaltigt werden. Und wir wollten sowieso nicht, dass unsere Menschen als Geisel genommen werden. Israel hat ein großes Trauma. Und dieses Trauma wird jahrelang dauern, um das aufzuarbeiten. Und wir werden auch nicht besser und wir können auch nicht irgendwie heilen, bevor unsere Leute zurückkommen.
Die Frage ist ja, also was Joe Biden da gesagt hat, ist ja dann auch von Netanyahu gekontert worden bei einem Interview in der Bild-Zeitung, der dann gesagt hat, stimmt gar nicht, was der amerikanische Präsident sagt. Die überwältigende Mehrheit der Israelis steht hinter mir. Wörtlich sagt er das im Interview. Jetzt, wenn man die Äußerung von Frau Yamin, aber gewisserweise hat die Hamas es geschafft. Netanyahu war ja vor dem 7. Oktober hoch umstritten in Israel, dass sich doch die Bevölkerung bei dieser Frage, wie bewältigen wir das Trauma, wie werden wir uns gegen diese Terrorgefahr zur Wehr setzen, dass die Israel so ein bisschen hinter Netanyahu geeint hat. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und das Schlimme ist ja, dass es auf der anderen Seite ähnlich passiert ist. Wir haben natürlich ein hochtraumatisiertes israelisches Volk, was, wie Sie beschrieben haben, eigentlich zum ersten Mal in seiner Geschichte tatsächlich in seiner Existenz sich bedroht fühlt. Und auf der anderen Seite haben wir eine hochtraumatisierte palästinensische Bevölkerung, die sich ebenfalls eigentlich in ihrer Existenz bedroht fühlt seit vielen Jahrzehnten, weil es eben diese schleichende Besatzung gibt und die schleichende zusätzlichen Siedlungen. Also wir haben zwei traumatisierte Völker. Und um das zusammenzubringen, ist natürlich extrem kompliziert. Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir zu einer Lösung kommen wollen, das wird man früher oder später eben doch sehen, dass dieser Konflikt nicht am 7. Oktober stattgefunden hat, sondern älter ist. Und natürlich wollte Israel nicht den Krieg. Ist ja ganz logisch. Aber vielleicht haben wir, und das ist vielleicht auch etwas, was wir Deutschen uns vorwerfen müssen, wir haben vielleicht nicht richtig eingeschätzt, wie hoch doch die Frustration auf der palästinensischen Seite war. Nicht nur mit der Besatzung, sondern auch mit ihrer eigenen Regierung oder was immer davon übrig geblieben ist. Also es hat sich so aufgestaut und da hat Hamas eine Lösung angeboten, die furchtbar ist, aber die viele jetzt vielleicht so als Lösung empfinden. Und das Schlimme ist ja, sie hatten Erfolg, denn sie haben es geschafft, die palästinensische Frage wieder ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist ja das Furchtbare an diesem Massaker. Also Schlussfolgerung: Wir werden um eine politische Lösung nicht herumkommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Konflikt nicht mit militärischen Mitteln zu lösen ist.
Aber ich würde Ihnen widersprechen, dass das ein Erfolg der Hamas-Strategie ist, dass die palästinensische Frage wieder auf der Tagesordnung ist. Die Hamas will die palästinensische Frage nicht auf die Tagesordnung setzen. Die will Israel von der Landkarte tilgen. Und deshalb, der Hamas geht es nicht darum, jetzt irgendwie ein Modell der Zwei-Staaten-Lösung endlich einzuführen und vielleicht den Abzug von bestimmten Siedlungen im Westjordanland. Im Gazastreifen war ja gar niemand von Israel präsent. Von da aus wurde operiert. Die Hamas will diesen Konflikt. Und der Konflikt für die Hamas ist beendet, wenn Beersheba, Tel Aviv, Haifa nicht mehr israelisch sind. Und denen geht es nicht um irgendwelche Elemente dieses Konflikts da im Westjordanland, sondern denen geht es um die Beseitigung Israels. Und deshalb, glaube ich, haben wir uns immer verschätzt in unserer Außenpolitik, das würde ich auch sagen, dass die Zwei-Staaten-Lösung irgendetwas ist, was eigentlich bei gutem Willen um die Ecke liegt. Und wir haben uns nie überlegt, was denn eigentlich die materiellen Voraussetzungen einer Lösung dieses Konfliktes sind. Und die materiellen Voraussetzungen aus israelischer Perspektive ist eine Sicherheitsgarantie. Und nicht eine Sicherheitsgarantie, wie sie Ukraine mit dem Budapester Memorandum 1992 bekommen hat. Ein Stück Papier, wo alle unterschreiben, wir garantieren euch eure Grenzen und eure Sicherheit. Sondern ein Sicherheitsframework, wo man sich verlassen kann, dass man nicht mehr von seinen Nachbarn angegriffen wird. Und das ist zum Beispiel sicher nicht mit der palästinensischen Seite zu haben. Die hat das überhaupt nicht in ihrer Macht. Sondern wir müssen hier in einer anderen Perspektive denken. Was kann Jordanien da leisten? Was kann Ägypten da leisten? Es gibt kein Vertrauen von israelischer Seite in jedwede palästinensische Führung. Nicht in Abbas, nicht in Hamas, nicht in den Dschihad, nicht in die PFLP oder DFLP oder welche Parteien sie da auf palästinensischer Seite da immer anschauen wollen.
Also das Palästina oder die Palästinenser da auch das Problem sind, sieht man ja vielleicht daran, ich habe jetzt gelesen, Saudi-Arabien, Katar, Ägypten, Jordanien haben ja auch nochmal das Existenzrecht Israels garantiert. Aber es muss eben auch von palästinensischer Seite kommen. Ist da wirklich die andere palästinensische Organisation, die als korrupt verschrien ist und unfähig, die in Ramallah sitzt, die Fatah eigentlich der richtige Ansprechpartner oder das richtige Modell der Palästinenser für die Zukunft?
Ich wollte erst mal noch auf Herrn Beck antworten, weil ich glaube, natürlich reden wir nach dem 7.10. von einer anderen Situation, von einer völlig veränderten Situation. Aber man muss ja auch sehen, dass Israel jahrelang mit der Hamas verhandelt hat, dass die Hamas das Framework von Oslo de facto anerkannt hatte, indem sie an Parlamentswahlen teilnahm und die Mehrheit für die palästinensische Autonomie.
Das war nur einmal, diese Wahl. Und
seit der Zeit seither wurde natürlich auch nicht mehr gewählt.
Ja,
ich sage
genau,
nur, es gab ich sage
eine
nur,
gemeinsame
ich, lassen
Regierung.
Sie mich jetzt, lassen Sie mich jetzt bitte auch ausreden, Herr Beck. Die Charta wurde ergänzt zum Grundsatzprogramm, aber mir geht es gar nicht darum, jetzt die Hamas irgendwie zu verteidigen. Ich bin auch gegen die Hamas. Was Herr Beck aber auslässt bei seiner Erzählung, dass Israel Sicherheitsgarantien braucht, das ist der Umgang mit der Bevölkerung und mit den Territorien im Westjordanland. Denn den Siedlungsbau, den kann man nun mal nicht mit israelischen Sicherheitsinteressen oder dem Wunsch nach Sicherheitsgarantien rechtfertigen. Und der wird eben von Regierungen seit Jahrzehnten unterschiedlicher Couleur gar nicht nur vom religiösen Zionismus oder dem Likud vorangetrieben. Und das ist ein Problem, das gefährdet aus meiner Sicht die israelische Sicherheit. Und das ist obendrein natürlich auch noch völkerrechtswidrig.
Israel wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen bei diesen Aktivitäten oder Aktionen, die jetzt gegen Rafah sich richten, zur endgültigen Zerschlagung der Hamas, um die zu schonen. Kann man das, diese Menschen stehen ja quasi zwischen den Fronten. 1,5 Millionen sind da, glaube ich, im Süden, soweit wir das jetzt gerade wissen. 1,5 Millionen Menschen, das ist ungefähr die Einwohnerzahl von München, kann man die schützen oder kann man die evakuieren? Kann man die wegbringen? Kann man die in Sicherheit bringen, was da Netanjahu verspricht?
Also das ist ja wirklich Teil dieser ganz perfiden Strategie von Hamas, dass er im Prinzip Israel in eine solche Situation hineinlockt. Und also ich sage das jetzt mal so. Und in Rafah ist es eben jetzt in einer ganz besonderen Maße. Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Das heißt also, was immer dort an militärischen Aktivitäten sein wird, wird extrem blutig werden. Das, was man vielleicht sagen würde, na dann bringt doch die Palästinenser zum Beispiel nach Ägypten. Das würde man ja sagen auf die andere Seite. Da sagen die Ägypter, das können wir uns nicht erlauben. Denn erstens können sie im Sinai nicht untergebracht werden. Und zweitens würde das verstanden werden als eine Vertreibung. Das große Trauma der Palästinenser und der ganzen arabischen Bevölkerung. Das wäre wiederum eine extreme Destabilisierung Ägyptens zur Folge. Deswegen kann sich Ägypten das nicht erlauben, genauso wenig Jordanien. Deswegen ist diese Lösung, die vielleicht auf dem Papier so aussehen würde, extrem destabilisierend. Also bleibt die Situation so, wie sie ist. Und Israel wird in diese Falle laufen, die zu extremen Todesopfern führen müssen. Und man wird sich dann eben auch fragen, wenn, das ist zumindest meine Überzeugung, dieser Konflikt militärisch nicht zu lösen sein wird, zwar von keiner Seite. Ich also zu einer friedlichen Lösung kommen muss, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wie komme ich zu einer friedlichen Lösung und fange vom Ende her an. Und ich glaube, diese strategische Gedankenüberlegung gibt es nicht oder zumindest ist sie für mich nicht erkennbar. Sie ist nicht mehr für den Gazastreifen erkennbar, noch später für eine mögliche Gesamtlösung. Und ohne eine solche Gesamtlösung werden wir auch die Hamas seine, die Anhänger von Hamas oder die Unterstützung von Hamas nicht wieder reduzieren können. Hamas ist ja erst wieder so populär geworden, weil sie irgendeine Lösung angeboten hat, die zwar schlecht ist, aber die gibt den Leuten wenigstens das Gefühl. Die palästinensische Autonomiebehörde hat immer gesagt, wir haben jetzt Frieden versprochen, wir haben auch Israel anerkannt, aber wir haben letztendlich unserer Bevölkerung dafür nichts geben können, sondern im Gegenteil. Und dann zählen sie auf, also zusätzliche Siedlungen und so weiter und so weiter. Also haben wir an Glaubwürdigkeit verloren. Das ist das Dilemma, in dem wir stehen. Also wir müssen, glaube ich, von beiden Seiten eine Grundsatzentscheidung erwarten. Israel muss als Grundsatzentscheidung sagen, wir werden auf die Siedlungen verzichten müssen. Eine ganz schwierige Entscheidung, bin ich mir völlig im Klaren. Und die Palästinenser werden sagen müssen, also nicht, dass ihr glaubt, ihr kriegt einen Staat und dann möchtet alles gut, sondern ein eigener Staat wird sich erst über 20, 30 Jahre Stück für Stück in Richtung voller Souveränität entwickeln können, um eben den Aspekt, den Herr Beck ja völlig zu Recht gesagt
Geduld
hat.
Vor Ort dann auch vorhanden ist. Lassen Sie uns noch mal vielleicht ganz kurz auf Israel, auf die israelische Gesellschaft und auf dieses Dilemma schauen. Also Sie sehen das Leid von Millionen von Menschen im Gazastreifen, unschuldige Zivilisten, viele Kinder. In der Hungersnot sind auch schon vor allen Dingen kleine Kinder gestorben durch die schlechte Versorgung. Auf der anderen Seite aber die etwas mehr als 100 Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas.
134.
Möglicherweise sind aber auch schon einige tot. Das weiß man nicht genau. Also man geht von 101 auf
Wir
jeden Fall noch
auch
einen.
Unsere tote Leute zu.
Möglicherweise auch, dass junge Frauen der Gewalt der Hamas weiterhin in ihren Kellern gequält werden. Wie geht man mit diesen beiden, mit der Situation um? Das sind ja unterschiedliche Schicksale, aber alle irgendwie vereint in diesem Dilemma, dass für sie kaum Hoffnung besteht. Wie geht man mit diesen beiden Aspekten in der israelischen Gesellschaft um?
Die israelische Gesellschaft ist kaputt seit dem 7. Oktober. Und wenn wir über unsere Frauen und Mädchen denken, die noch da sind und ich als Frau und auch als Mutter. Ich war jetzt vor kurzem bei der UN in Genf zusammen mit zwei befreiten Geiseln. Eine, Aviva Sigal, sie war mit mehreren Frauen und Mädchen in Gefangenschaft und hat halt auch wirklich erzählt, was sie selbst gesehen und erlebt hat. Sie hat von den Vergewaltigungen erzählt. Sie hat erzählt, dass diese Frauen schon wochenlang nicht ihre Tage bekommen. Also es kann auch gut sein, dass diese Frauen jetzt auch schwanger sind. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir jetzt schon nach 5 Monaten sind. Wir kommen sehr nah an die Grenze, wo diese Frauen auch diese Kinder dann nicht abtreiben können, wenn sie es möchten. Und keiner kann sich das überhaupt vorstellen, weil wir hatten so eine Situation noch nie. Wir hatten noch nie eine Situation, wo Frauen, unsere Mädchen, unsere Muttern da waren. Und zu hören von den Geiseln, die zurückkommen, was diese Frauen erleben. Und zu hören, dass die Terroristen sie in die Dusche reinschmeißen und mit der Pistole auf sie zeigen. Und dass sie sie dann mehrmals vergewaltigen. Wenn wir diese Sachen hören, können wir überhaupt nicht über Frieden denken. Obwohl natürlich, wenn wir ganz...
Die Frage war ja, leidet dann die Empathie gegenüber den Palästinensern durch diese Erfahrungen, durch diese Berichte?
Für manche bestimmt. Wenn Sie mich persönlich fragen, wenn ich die Videos aus Gaza sehe, es ist furchtbar. Ich bin selber eine Mutter, meine Tochter ist 3. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Hungernde Kinder. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, dass jeder Israeli gibt, weil jeder Israeli auch ein bisschen anders betroffen ist.
Ich würde gerne noch mal zu einem Punkt zurückkommen von Herrn Reinicke vorhin mit Ägypten. Ich finde es schon eine bemerkenswerte Situation, dass es keine politische Initiative gibt, die humanitäre Situation durch eine Aufnahme der Zivilbevölkerung zu entspannen. Und also bei jedem Konflikt, wir hatten den Syrienkrieg, im Norden von Jordanien, im Süden der Türkei wurden sofort Flüchtlingslager eingerichtet. Wenn wir in den Sudan schauen, überall in den Nachbarländern gibt es IDP und DP-Camps, die vom UNHCR bewirtschaftet sind. Ich habe das also vor Jahren mir angeschaut. Also der UN-Flüchtlingshilfswerk. Man könnte natürlich, wenn man wollte, auf dem Sinai, egal wie es da aussieht, diese Flüchtlingscamps aufbauen. Die sind auch in Jordanien. Ich war dort mit dem Bundespräsidenten. Die sind im Sand, genau wie die UNHCR-Lager in Tindouf für die Leute der Polisario aus dem Westsahara-Konflikt. Wenn man wollen würde, könnte man die Zivilbevölkerung im Süden aus dem Konflikt rausbringen, den Konflikt beenden und danach die Leute zurückholen und das Land wieder aufzubauen. Und ich finde es schon erstaunlich, erstaunlich. Die UN hat 2005 in der Generalversammlung einstimmig die Responsibility to Protect beschlossen. Nämlich, dass wenn Konfliktparteien, wenn Staaten nicht mehr zum Schutz ihrer eigenen Bevölkerung in der Lage sind, geht die Verantwortung für den Schutz auf die Nachbarländer und auf die Staatengemeinschaft insgesamt über. Davon sehe ich in diesem Konflikt nichts. In jedem anderen Konflikt, wo keine Israelis betroffen sind und beteiligt sind, wird so eine Situation anders gelöst. Und man lässt es zu, dass die Hamas das schwere Schicksal der Zivilbevölkerung in Gaza, die Menschlichkeit der Israelis und unserer aller Menschlichkeit, als Waffe gegen die Israelis einsetzt, indem er ihnen nichts entgegensetzt, um das, diese Rechnung, dieses Kalkül, maximale Opferzahlen bei der eigenen Bevölkerung zu durchkreuzen. Und das empört mich wirklich. Und es gab noch nicht mal den Versuch im UN-Sicherheitsrat mit einem Vorschlag. Natürlich würde ihn am Ende Russland oder China blockieren. Aber man könnte ja mal einen Anlauf machen. Und man könnte aus so einem Anlauf vielleicht eine reale Initiative gebären, um etwas für die Menschen da zu tun. 1,5 Millionen, die da in der Falle sitzen.
Vielleicht würden Russland oder China das blockieren, so wie eben auch mit großer Zuverlässigkeit die Vereinigten Staaten von Amerika eine Waffenruhe im Sicherheitsrat blockieren und stattdessen lieber Waffen an die israelische Regierung und Armee liefern.
Der Punkt ist doch, der Punkt ist doch, der Punkt, dass Israel das Recht hat, sich hier zu verteidigen.
Nein, das tue ich doch, das tue ich doch auch gar nicht, Herr Beck. Das tue ich doch. Nein, ich habe gesagt, man liefert Waffen, obwohl man weiß, dass sie für völkerrechtliche Verbrechen eingesetzt werden. Und der andere Punkt, lassen Sie mich bitte aussprechen, Herr Beck.
Ich darf Ihnen widersprechen.
Das dürfen Sie, ich habe Ihnen das Recht nicht genommen. Der Punkt ist doch der, wenn Sie Jordanien und Syrien anbringen oder die Sahrawis in Algerien. Syrien hatte keine Geschichte davor, wo es bis zu 80% der arabischen Bevölkerung bei der Staatsgründung vertrieben hat. Und das ist der Grund für dieses palästinensische Trauma, das Herr Reinicke völlig zu Recht angeschnitten hat. Ich wäre ja bei Ihnen, wenn es eine glaubhafte Garantie für Rückkehr gäbe. Aber die haben wir weder nach 1948 gesehen, noch haben wir die nach 1967, wo nochmal 250.000 bis 300.000 Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben wurden.
Aber dann opfern wir einfach die Bevölkerung in Gaza?
Nein, man könnte doch eine Waffenruhe machen.
Mit wem? Mit einer Terrororganisation, die von vornherein gesagt hat, dass sie keine Waffenruhe will und den 7.
Wir
Oktober wiederholen möchte?
Am 6. Oktober diese Waffenruhe, die sie wieder haben wollen.
Wir hatten auch eine völkerrechtswidrige Blockade.
Die Blockade ist nicht völkerrechtlich, das hat der Generalbundesanwalt sogar festgestellt.
Das ist eine Kollektivbestrafung der Bevölkerung Gazas, wie sie völkerrechtlich nicht zulässig ist.
Das ist nicht völkerrechtswidrig.
Doch, das ist sehr weg.
Nochmal, dass es 1948 zu dieser Vertreibung kam nach dem Krieg, es war die palästinensische Seite, Herr Osman, die 1948 den Zwei-Staaten-Vorschlag der UN, den Teilungsvorschlag der 1947 abgelehnt hat. Und die Palästinenser, die da auf Ausgleich mit Israel aus waren oder das unterstützt haben, sind dann vom Großmufti von Jerusalem an die Wand gestellt worden. Also das ist die Vorgeschichte davon. Das muss man auch immer, darf man nicht vergessen. Ich würde gerne mal auf den Aspekt humanitäre Hilfe für
Ich würde gerne noch was zu Ägypten sagen, weil ich das, glaube ich, schon wichtig finde. Das liegt natürlich auf der Hand, was Sie sagen. Aber wie schwierig das ist für Ägypten, übrigens auch Jordanien, zeigt die Tatsache der Operation im Roten Meer. Denn es ist ja auffallend, dass wir zwei Operationen haben, eine EU-Operation und eine amerikanische, britische Operation, in der nur ein einziger arabischer Staat teilnimmt, nämlich Bahrain. Weder die wirklich betroffenen Saudi-Arabien noch das sehr viel mehr betroffene Ägypten beteiligen sich mit eigenen Waffen daran, obwohl die riesige finanzielle Verluste haben. Warum? Weil sie fürchten, dass sie von ihrer Bevölkerung als Unterstützung Israels angesehen werden und sie fürchten, dass sie das innenpolitisch nicht durchstehen werden. Umso schlimmer eben diese Geschichte mit den Flüchtlingen. Das ist die Situation. Wir haben es auf der Westbank genauso. Also ich glaube, keiner von uns kann Interesse daran haben, auch Israel nicht, Ägypten zu destabilisieren und Jordanien zu destabilisieren. Das ist ja das große Dilemma, vor dem wir uns befinden. Das wollte ich doch nur noch ergänzen.
Aber dann opfern wir alle die Leute in Gaza. Genau. Und auch die arabischen Staaten, also auch Ägypten, auch Jordanien.
Und Israel hat auch, das ist eben so der Punkt. Das ist eben genau das Dilemma, habe ich ja gesagt, dass die
die Hamas uns alle getrieben hat. Und deswegen ist der einzige Ausweg darauf, dass wir uns Richtung auf Friedensverhandlungen begeben, weil dieser Konflikt militärisch nicht zu lösen sein wird. Selbst wenn man Hamas vielleicht weiter dezimieren kann, was kann durchaus möglich sein, wird das Problem damit nicht gelöst sein,
sondern
wir müssen langfristig lösen.
Aber mit wem wollen Sie denn diese Friedensverhandlungen dann führen und abschließen? Wer verfügt denn über die Definitionshoheit, was die Hamas was der islamische Dschihad mit ihren Kampffähigkeiten machen? Wer hat für die Prokura in einem Verhandlungsprozess zu sagen, okay, wir schießen nicht mehr? Die werden da niemanden die Prokura geben und werden das sich anschauen und sich weiter bewaffnen, um erneut zuzuschlagen,
wenn sie sie nicht entwaffnen. Mir ist das alles sehr spekulativ und in die Zukunft gedacht, weil natürlich ist die große Frage, wie kommt man da weiter? Aber also tatsächlich als Menschenrechts- und humanitäre Organisation ist für uns doch erstmal der Hauptpunkt oder das Hauptinteresse, wie hört das Töten und Sterben in Gaza jetzt auf? Wie kriegt man die Geiseln frei? Und da sehe ich eben keinen anderen Weg als diese Waffenruhe und dass Israel sich an die rechtsverbindlichen Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag hält, wie sie am 26. Januar verkündet wurden und wie sie zumindest in zwei Fällen ja auch vom Israel bestellten Richter Aharon Barak unterstützt wurden gegen seine eigene Regierung. Und das ist der humanitäre Zugang, der muss endlich geöffnet werden und zwar nicht über Hilfe aus der Luft oder den Seekorridor, was völliger Irrsinn ist aus humanitärer Perspektive. Es ist ineffizient, es ist auch nicht effektiv und man kann gar nicht sicherstellen, dass die Bedürftigsten die Hilfe kriegen, die sie brauchen. Und das andere war, dass genozidale Sprache in Israel endlich strafrechtlich verfolgt werden muss. Das war die zweite Anordnung, die auch der israelische Richter mittrug.
Also Netanyahu hat ja da gesagt, die übrig gebliebenen Bataillone der Hamas, die will er zerstören und dann erst wird es eine Waffenruhe dort geben. Lassen Sie uns auf diesen
vollständigen Waffenstillstand, eine Waffenruhe, eine Unterbrechung der Kampfhandlungen, das liegt als Angebot auf dem
Präzision
Tisch. Voraussetzung ist die Freilassung der Geiseln und wahrscheinlich im Gegenzug dann noch als Zückerchen obendrauf die Herausgabe von einigen verurteilten Kriminellen und Terroristen von Seiten.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Osman, die Hilfe für die Zivilbevölkerung. Es fällt ja auf, dass diese 900 Tonnen, glaube ich, die man pro Tag braucht zur Unterstützung dieser Millionen von Menschen, gar nicht über die Landgrenze kommen. Nur zwei Grenzübergänge sind offen. Jetzt hat man gesagt, dann versorgen wir den Gazastreifen über See. Sie haben gesagt, das bringt alles nichts. Im Moment liegt das erste Schiff ja noch fest im Hafen von Larnaca. Die Amerikaner wollen ein großes Pendant ins Meer stellen, weil die Küste des Gazastreifens für die Anlandung großer Schiffe gar nicht geeignet ist. Ist das eine Möglichkeit, das Leid der Menschen im Gazastreifen zu mildern?
Also es ist einfach alles richtig, was Hilfe reinbringt. Und die israelische Regierung hat heute sich beklagt, dass eine ganz große Zahl von Lastern im Gazastreifen stehen und von der UN mangels Sicherheit und mangels Personal nicht entladen werden können. Deshalb ist es sinnvoll, sowohl aus der Luft wie seeseitig zusätzliche Wege zu eröffnen, um mehr Hilfe reinzubringen. Und ich bin da wirklich dafür, dass man völlig pragmatisch einfach alles nutzt, was möglich ist, um die Versorgung zu verbessern, weil durch die schiere längere Dauer dieses Krieges natürlich die Situation für die Menschen immer prekärer wird und eben auch lebensbedrohlich am Ende.
Deshalb muss man alles nutzen. Zum Beispiel was abzuwerfen aus der Luft, das kann ja nicht sehr viel sein. Das ist ja viel weniger als das, was wir eigentlich brauchen.
Viel weniger und es ist sehr viel teurer. Es wurden 5 Leute erschlagen im Gazastreifen von diesen wegen nicht geöffneter Fallschirme. Und es ist immer in jeder humanitären Situation wirklich der allerletzte Ausweg. Und in der Regel macht man das nicht dann, wenn man ein Kriegsgebiet hat, wo einer der engsten Verbündeten alle Landwege außer den ägyptischen kontrolliert, wobei Israel auch den mitkontrolliert, sondern das macht man in Überschwemmungsgebieten oder in Erdbebengebieten, wo man logistisch nicht hinkommt, nicht wo man aus politischen Gründen nicht hingelassen wird oder nicht den politischen Willen aufbringt, den entsprechenden Druck auf die israelische Regierung auszuüben, diesen Zugang endlich zuzulassen.
Es geht auch um Sicherheitsfragen
dabei. Es gibt, Frau Yamin, auch Nachrichten, dass auf israelischer Seite Grenzübergänge und diese Hilfshilfe blockiert werden von radikalen Siedlern, die angeblich zurück wollen in den Gazastreifen, auch von Angehörigen der Geiseln.
Es sind nicht nur Siedler, es sind halt mehr Angehörige.
Und deren Anhänger. Das heißt also, das ist dann auch keine Lösung, denn das sind ja, gut, wir wissen nicht genau, wo diese Hilfslieferungen landen im Gazastreifen. Viel landet ja auch bei der Hamas, das ist ja nicht die Absicht dieser Hilfslieferungen. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Also es gäbe die Möglichkeit, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Das wird blockiert von bestimmten Gruppierungen im Gazastreifen selbst. Sie haben es ja gesagt, gibt es kaum eine Logistik, das zu verteilen. Also sind doch die Stärksten, und das sind ja meistens die Hamas-Kämpfer, diejenigen, die sich das unter den Nagel reißen. Oder, was ja wohl auch schon passiert ist, dass wenige Stunden später nach dem Plündern dieser LKWs diese Waren auf Schmerzmärkten landen, wo sie zu horrenden Preisen losgeschlagen werden. Also eigentlich ist ja das Materielle, die Hilfslieferung, das wäre ja möglich. Die Logistik wäre auch möglich. Es lässt sich trotzdem nicht umsetzen und man versteht es nicht so richtig.
Aber wenn wir das alles sagen und wahrnehmen und verstehen, kann ich immer noch nicht verstehen, wie wir überhaupt über eine Lösung sprechen, in der Hamas beteiligt ist. Weil Hamas macht das ja alles mit. Hamas will ja ihre eigenen Leute töten. Hamas will ja diesen Hunger. Hamas will ja diese Bilder und schreckliche Videos von verhungerten Babys.
Wir hatten in keinem früheren Krieg zwischen, egal ob das jetzt der palästinensische islamische Dschihad oder die Hamas war und auf der anderen Seite die israelische Armee, wir hatten in keinem Krieg zuvor die Situation, dass die israelische Armee so in dieser Form die humanitäre Hilfe eingeschränkt und gedrosselt hat.
Das hat zu einer
Verknappung der Hilfe oder der Lebensmittel in Gaza und auch der Medikamente, auch des Treibstoffs für Generatoren in Krankenhäusern und so weiter geführt. Und das hat zu einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung geführt, wie wir sie in noch keinem anderen Krieg, auch 2014 nicht, als ich dort das Büro geleitet habe für Medico, gesehen haben. Und dann darf man sich, glaube ich, nicht wundern, das sieht man auch in anderen Gebieten, das haben wir in Haiti nach dem Erdbeben ebenfalls gesehen, dass ausgehungerte Menschen auf Lastwagen zustürmen und die plündern und dass dabei die Stärksten, die keineswegs immer nur Hamas-Kämpfer sind, denn davon gibt es ja gar nicht mehr als 30.000 bis 40.000, zieht man die Gefallenen ab, sind das noch einige tausend weniger, dass das eher einfach starke, jüngere Männer sind. Das ist überall so und das heißt nicht, dass das Hamas-Kämpfer sind. Das ist dann wirklich das Survival of the Fittest, wie wir es nicht sähen, wenn die Hilfe im üblichen und erforderlichen Umfang reinkäme.
Habe ich Sie dann richtig verstanden? Also im Moment macht das wenig Sinn, dort Hilfslieferungen hinzubringen.
Nein, im Gegenteil.
Weil die Infrastruktur der Hilfsorganisation gar nicht diese Möglichkeit hat, es an die zu bringen, die es am nötigsten haben.
Man müsste die Verknappung sorgt für den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Wenn genügend Hilfe da wäre, könnte man die auch ordentlich verteilen, ohne dass Leute das alles stürmen würden. Wenn man nicht der UNRWA das Geld suspendieren würde als größtem humanitären Akteur, wenn der Zugang über Kerem Shalom, über Nizana, über Garni, über Rafah offen wäre, wie das bei früheren Kriegen der Fall gewesen wäre, da haben wir nicht diesen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung.
Und wenn UNRWA nicht am 7. Oktober auch teilgenommen hätte, wäre es auch leichter.
Es kommt doch die Hilfe herein. Das Problem ist, gegenwärtig wird sie nicht verteilt und es kann keine Sicherheit hergestellt werden, weil die Hamas verhindert, dass die lokale Bevölkerung sich an der Absicherung der Verteilung beteiligen kann. Man will von Seiten der Hamas militärische Kräfte der IDF binden für die Versorgung der Bevölkerung. Wir haben das gesehen, dieses eine schreckliche Unglück, wo es sozusagen so ein Durcheinander gab und dann auch Leute erschossen wurden, Leute überfahren wurden und so weiter. Das heißt, wenn man so eine größere Lieferung reinbringt, braucht man erhebliche militärische Kräfte, dass man nicht in einen solchen Balagan hineinkommen kann. Ja, und dann bedeutet das einen erheblichen militärischen Aufwand, den die Hamas gezielt der IDF aufdrücken will. Da haben die humanitären Organisationen und da hat die UN meines Erachtens auch eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass Israel im Gazastreifen Leute findet, die es bei der ordentlichen Verteilung an die Bedürftigen entsprechend unterstützen und nicht alles selber machen muss, weil es niemanden gibt.
Wissen Sie, wem völkerrechtlich die Versorgung der Bevölkerung unterliegt? das ist Israel als Besatzungsmacht. Und Sie können jetzt nicht sagen, Israel ist in Gaza derzeit keine Besatzungsmacht, denn das sagt ja die israelische Armee selbst, dass sie Gaza besetzt hält.
Israel ist im Krieg in Gaza, und dass jeden Tag auch noch israelische Soldaten umkommen, ist ein Beleg dafür, dass Israel den Gazastreifen nicht so kontrolliert, wie Sie das gerade unterstellen. Israel ist da in der militärischen Auseinandersetzung, und Israel versucht alles, damit die Bevölkerung dort versorgt wird. Aber es ist eben leider ein Krieg. Und der bindet auch in der israelischen Armee Kräfte, der bindet Logistik und der verhindert manchmal, dass auch alles getan wird, was humanitär möglich ist, weil gleichzeitig die Absicherung der eigenen Leute natürlich immer die erste Priorität einer Armee sein muss. Das macht jede Armee so, das machen wir so, wenn wir Leute in Auslandseinsatz schicken, und das muss Israel da genauso machen.
Seriell wird zu wenig Hilfe reingelassen. Das ist routinemäßig seit dem 7. Oktober so. Wir hatten zu Beginn die zweiwöchige Totalabriegelung, wo nicht mal mehr humanitäre Hilfe reinkam, und wir haben seit Januar nach der Anordnung des Internationalen Gerichtshofs einen Rückgang der Hilfe.
Eine Zäsur machen, sonst sagt man immer, Fortsetzung folgt. Ich glaube, dass die folgt. Da ist noch vieles unklar, das hat auch die Sendung gezeigt. Ich bedanke mich bei Antonia Jamin, bei Volker Beck, bei Andreas Reinicke und bei Riad Osman. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Scholz und sein Taurus-Nein. Angemessen oder verhängnisvoll? Der Bundeskanzler stellt sich morgen ja der Befragung im Bundestag, auch das ab 13 Uhr live bei Phoenix. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, darin der Bericht der Wehrbeauftragten des Bundestages, Eva Högel. Bleiben Sie bei uns.